Also es geht ja um den Bund für Geistesfreiheit München und Sie sind stellvertretende Vorsitzende. Jetzt habe ich mal geguckt, da sieht man ganz oft Körperschaft des öffentlichen Rechts. Was ist denn so eine Körperschaft?
Also wenn Sie genügend, sage ich jetzt mal weltanschaulich gleichgesonnene haben und Ihnen also vom Kultusministerium nach Prüfung zugestanden wird, also eine gewisse Glauben, Religion, Weltanschauung repräsentieren zu können, stellvertretend für sehr viele Mitglieder und Menschen, die ähnlicher Überzeugung sind, dann prüft das Kultusministerium das und dann kann es sein, dass Sie auf Antrag diese Körperschaftsrechte bekommen. Das hat einen ganz besonderen einen besonderen Effekt. Sie sind gemeinnützig, das ist natürlich immer nicht schlecht. Und in diesem Fall auch die Kirchen sind Körperschaften des öffentlichen Rechts. Also sie sind davon freigestellt, dass sie Steuerprüfungen haben, also jeder normale Verein hat. Das ist also ein Rechtsstatus und der BFG München hat diesen Status.
Und der BFG München ist unterm Dachverband BFG Bayern. Da gehören ja noch ganz viele andere dazu. Wie viel sind es insgesamt? Wie viele Bünde?
Also es sind 9 sogenannte Ortsgemeinschaften halt über Bayern verteilt. Das ist ja ein bayerisches Spezifikum der Bund für Geistesfreiheit. Also jetzt weiter oben im Norden gibt es das ja gar nicht. Es gibt säkulare Verbände aller Arten, aber der Bund für Geistesfreiheit ist sicherlich einer der ältesten Organisationen, die sich mit der Trennung von Staat und Kirche beschäftigen und kommt ganz früher, weil ganz viele dieser Gemeinschaften gibt es bereits seit der Mitte des 19. Jahrhunderts. Der kommt eigentlich daher, dass ja früher in Bayern auch evangelische oder Zweifler oder irgendwie, also sogar evangelische Christen waren ja da gar keine richtigen Christen. Das heißt also, die haben sich dann irgendwo zusammengeschlossen, so Leute, die an Glauben Zweifel hatten, die eben nicht katholisch waren, evangelische und eben auch dezidiert Ungläubige in den sogenannten freireligiösen Gemeinden und aus der Zeit kommt es noch.
Bund für Geistesfreiheit. Ihr Ziel ist die Interessenvertretung von kirchenfreien Menschen mit freigeistiger, agnostischer oder atheistischer Weltanschauung. Können Sie die drei Begriffe nochmal erläutern?
Also diese Definition atheistisch, das ist ja wohl die klarste. Also es sind Leute, die dezidiert die Existenz eines Gottes leugnen. Der Agnostiker, das ist ein Mensch, der sagt, also ich für mich muss das ablehnen, aber ich kann es ja nicht mit Bestimmtheit sagen, ob es Gott gibt oder nicht. Das heißt, er lässt es in einer gewissen Weise offen. Und was war das Dritte? Das war eine Freigeistige.
Freigeistig, genau.
Ja, freigeistige Menschen sind im weitesten Sinne all jene, die praktisch sowas wie bedingungslosen Gehorsam hinterfragen, auch wenn es sich um staatliche Vorgaben handelt. Das ist aber ein ganz breiter Begriff. Also das sind halt tatsächlich keine autoritätshörigen Menschen und solche, die auch Befehle oder sowas immer hinterfragen würden.
Sie setzen sich damit auch dafür ein, dass Staat und Kirche voneinander getrennt sind. Wieso, also inwiefern setzen Sie sich dafür ein? Was sind denn da Pros und Kontras? Wieso wollen Sie, dass Staat und Kirche getrennt sind?
De facto, nach den Buchstaben des Gesetzes, sind sie es eigentlich oder sollten es eigentlich sein. Deutschland ist eines der wenigen ganz besonderen Länder, wo das de facto gar nicht so ist, wenn man es jetzt mal mit Frankreich vergleicht. Der deutsche Steuerzahler, also jeder deutsche Steuerzahler, egal welches Bekenntnis er hat, bezahlt automatisch anteilig mit Kruzifixe oder Kreuze in den Grundschulen, Militärseelsorge, Kreuze und Kruzifixe in den Amts- und Landgerichten. Er bezahlt die Religionslehrer mit und deren Ausbildung. Der deutsche Steuerzahler, egal welches Bekenntnis er hat, bezahlt zum Beispiel sämtliche Bischofs- und Erzbischofsgehälter und dergleichen. Und letztlich zahlt natürlich auch der Steuerzahler den Verlust. Wenn zum Beispiel Kirchen, die müssen in der Regel keine Gerichtskosten bezahlen. Kirchen sind automatisch von der Zahlung der GEZ-Gebühren ausgenommen und dergleichen. Das heißt, da gibt es eine ganz besondere Privilegierung, die letztlich im Jahr ca. 20 Milliarden Euro bedeutet, die beiden großen Kirchen, evangelisch und katholisch, auf diese Art und Weise einnehmen oder eben nicht bezahlen brauchen, also wo sie privilegiert sind. Und wir sind dafür, dass das abgeschafft wird. Meiner Ansicht nach kann eine Schule, kann eine Grundschule, kann ein Amtsgericht, ein Landgericht, muss ein neutraler Ort sein, an dem alle Menschen, egal welchen Glaubens, hingehen müssen. Und da hat eben ein christliches Symbol überhaupt nichts zu suchen, da hat gar kein religiöses Symbol irgendwas zu suchen. Und in ihren eigenen Räumen oder in den eigenen, was einem selber gehört oder wo man selber seine Messe feiert oder seine Rituale pflegt, da kann man natürlich aufhängen, was man will, aber in öffentlichen Räumen, wo jeder hin muss, finde ich, das gehört sich nicht.
Werden denn oder haben Sie schon mal mitbekommen, dass konfessionslose Menschen irgendwie diskriminiert oder irgendwie benachteiligt sind, auch so gesellschaftlich gesehen, sozial gesehen?
Die Benachteiligung ist natürlich auch in diesem Bereich sicherlich eher subtil, weil ganz offiziell wird das ja keiner zugeben. Wir leben in einem Staat, da darf jeder glauben, was er will, beziehungsweise natürlich auch nicht glauben. Aber Tatsache ist es halt so, ich wohne in Oberbayern, ich habe da unter anderem auch eine Kulturbühne und die sind schon im Fokus der Öffentlichkeit und bekommen Drohbriefe oder irgendwie sowas zum einen, weil klar ist, das Bekenntnis, das ich habe, aus dem mache ich ja kein Hehl. Und ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass gewisse Verbindungen, wenn Sie jetzt zum Beispiel in der Kulturarbeit Fördermittel haben wollen oder sowas, sehr viel leichter zu erwerben sind, wenn Sie nicht explizit äußern, dass Sie definitiv nicht religiös sind. Und wie in meinem Fall, ich bin ja auch noch organisiert nicht religiös, das ist ja nochmal schlimmer. Und insofern sind da schon einige Dinge zu beobachten. Man kann damit leben, aber es ist tatsächlich so, dass gewisse Nachteile müssen Menschen in Kauf nehmen. Und wenn Sie jetzt an den Arbeitsmarkt denken, dann ist es so, da haben Sie sie dezidiert. Also 1,3 Millionen Leute arbeiten in Pflegeberufen oder Sozialberufen. Die werden überwiegend in Trägerschaft an die Kirchen oder kirchennahe Organisationen vergeben. Und wenn Sie dort arbeiten, haben Sie zum Beispiel kein Streikrecht. Wenn Sie dort arbeiten, können Sie entlassen werden, weil Sie sich scheiden lassen haben und wieder heiraten möchten, weil das den christlichen Geboten zuwiderläuft und das ist in Deutschland anerkannt. Also das heißt, da haben sie also ganz explizit Nachteile und diese Leute treten teilweise unfreiwillig in die Kirche ein, weil sie sonst in diesem Sektor überhaupt keine Arbeit kriegen würden. Also da kann man schon von waschechter Diskriminierung sprechen. Der sogenannte dritte Weg nennt sich das und wenn Sie jetzt also praktisch, weil eben die ganze pflegerische, soziale Geschichte, das ist ja nicht so, dass der Staat das nicht bezahlt. Der vergibt es in Trägerschaft, zahlt den größten Anteil, also den weit größten Anteil. Aber zum Beispiel die katholische und die evangelische Kirche bestimmen dann die Regeln in diesem, das nennt man einen Tendenzbetrieb. Und da ist es dann eben so, dass sie tatsächlich entlassen werden können, wenn sie geschieden sind und sie wollen sich wieder verheiraten. Und das ist dieser Fall, da gab es jetzt vor ein paar Monaten gab es ja einen solchen Fall von einem Chefarzt. Den haben sie entlassen und der hat leider vor dem höchsten deutschen Gericht auch noch verloren. Das ist rechtens, weil das entspricht nicht der christlichen Verfassung. Das sind wir also in einem Ausmaß rückständig, was die meisten Leute, die sich nicht damit beschäftigen, gar nicht für möglich halten. Also da kann man sehr wohl wirklich echte Diskriminierung sprechen. Und da ist leider noch nicht, das sind wir noch nicht weg davon. Wir haben uns das bayerische Feiertagsgesetz, wir wohnen ja in Bayern, sind eine bayerische Körperschaft, wir haben uns das bayerische Feiertagsgesetz zur Brust genommen und auch da eine Diskriminierung erkannt. Warum kann ich nicht als nichtgläubiger Mensch oder überhaupt ganz andersgläubiger Mensch an diesem Tag zum Beispiel den 70. Geburtstag meines Onkels feiern, mir ein Restaurant mieten, da sind nur Leute drin, die geladen sind und die da hinkommen sollen oder verwandt sind und dann feiere ich da und es stört überhaupt keinen, die Türe ist zu, wir halten uns an alle gesetzlichen Auflagen. Ich darf das in Bayern nicht machen an Karfreitag, da gab es keine Ausnahme zugelassen und wir sehen darin eine Diskriminierung, das heißt nicht, dass man jedes Jahr an Karfreitag nur die Party machen muss, sondern die Tatsache, dass ich als religionsfreier Mensch an diesem Tag, der anderen Leuten heilig ist, aber mir nicht, in einem geschlossenen Raum, den ich selber miete, nicht tanzen oder singen oder irgendwas machen kann, das kann ja wohl nicht sein. Weil da kann sich ja gar keiner gestört fühlen, weil die Christen selber sind ja nicht dabei. Und das ist wirklich sehr dankenswert, dass nach 10 Jahren, das war im April 2007, wir haben durch alle Instanzen verloren und es war letztes Jahr, am 30. November, hat das Bundesverfassungsgericht tatsächlich hier mitgeteilt, dass es in der Tat nicht zulässig ist. Das ist eine Diskriminierung und das Bayerische Feiertagsgesetz muss demnach überarbeitet werden. Jetzt sind wir mal gespannt. Das Verbot kam vor 10 Jahren auch relativ kurzfristig. Jetzt sind wir mal sehr gespannt, was sich da tut.
Was war der Auslöser für die Klage? Gab es da einen bestimmten Auslöser? Sie hatten ja 2007 dann auch diese Feier und die wurde praktisch verboten kurzfristig, oder?
Also nur Teile davon. Also es wurde verboten, der ganze Musikteil mit Musik und Tanz. Und da hatten wir ja schon eine Liveband engagiert, aber es war natürlich klar, wir haben das natürlich im Hinblick darauf auch gemacht, dass wenn sie uns das verbieten werden, wir auf jeden Fall eine Feststellungsklage einreichen. Sie dürfen an Karfreitag für diverse Sachen prinzipiell gar nicht, sie dürfen kein Sportturnier abhalten, sie dürfen teilweise kein Schachturnier, sie dürfen teilweise keinen Kinderzirkus auftreten lassen. Sie dürfen aber zum Beispiel, also Kino läuft ganz normal, also man kann durchaus an Karfreitag einen, was weiß ich, einen Thriller im Kino anschauen oder einen Actionfilm oder weiß der Kuckuck. Das ist alles ein bisschen seltsam und es ist auch nicht in jedem Bundesland gleich. In Bayern ist es halt so, dass der Karfreitag eigentlich gar keine Ausnahmen zulässt an Orten mit Schankanlage. Also dann, wenn Sie sich eine Wirtschaft mieten wollen oder wie wir damals ein Theater, dann ist das ein Ort mit Schankanlage und es interessiert den Gesetzgeber überhaupt nicht, ob Sie das gemietet haben und selber bezahlen für sich und Ihre Freunde oder Gleichgesinnten oder wie auch immer, sondern die gehen davon aus, dass Sie bis hinein in Ihr Privatleben, ob Sie da jetzt Geburtstag feiern in der Wirtschaft oder nicht, das pauschal verbieten an diesem besonders hohen, stillen Feiertag. Und da sind wir begreiflicherweise als Nichtgläubige nicht damit einverstanden. Wir nennen das jetzt Heidenspaß-Party. Das ist auch, muss man sich ganz unaufgeregt vorstellen. Da gibt es einen Film, da gibt es ein Schokobuffet, da gibt es eine ganz, ganz kurze Einführung nur zu diesem Thema. Es gibt eine Preisverleihung für religionskritische Künstler, die ist auch sehr kurz. Und dann gibt es eben ein Tanzbar, macht eine Showeinlage und danach gibt es eine saugute Liveband. Und da können die Leute tanzen, müssen aber nicht. Ja, also das ist eigentlich tatsächlich ein riesen Spaß soll das werden und wir hoffen, dass das also praktisch dann als gesamte Veranstaltung so stattfinden kann und nicht in letzter Minute irgendein Teil davon nach einem staatlichen Verbot zum Opfer zu fallen droht. Schauen wir mal.
Jetzt würde mich noch interessieren, ob Sie Prozente oder Zahlen haben, wie viele denn in München, in Bayern, in Deutschland konfessionslos sind.
Also ich nehme an, in München sind nach den Statistiken konfessionslos. Das ist die größte Gruppe, das sind über 40%, weil die Zahl der eingetragenen Christen ja immer weniger wird. Aber ich habe ganz aktuelle Zahlen mal in der Stadtzeitung gelesen und das hat mich sehr verblüfft. Ich wohne in Wolfratshausen, da wohnt auch der ehemalige Ministerpräsident Edmund Stoiber. Das ist eine kleine Stadt, 30 Kilometer südlich von München und das ist also schon Provinz, oberbayerische Provinz. Und witzigerweise sind hier 40% der Leute noch katholisch, aber bereits 38% ohne Konfession. Die evangelische spielt ja in Oberbayern, in der Provinz eh keine Rolle. Also auch hier in Wolfratshausen, das hätte ich nie geglaubt, sind 38%, also doppelt so viel, wie es evangelische Christen gibt, ohne eine eingetragene Konfession. Das ist schon erstaunlich. Das heißt, sie unterliegen schon einem gewissen Wandel. In Bundesdeutschland können Sie ungefähr davon ausgehen, dass mit wahrscheinlich so 34% oder 35% der Menschen, also auch die größte Gruppe konfessionslos sind, also kein Bekenntnis sich zuordnen lassen. Wenn Sie jetzt nach Ostdeutschland gehen, da hat ja fast gar keiner ein Bekenntnis, weil bei denen gab es ja nicht. Also diese Gruppe, die sich nicht für irgendeine der beiden Religionsgemeinschaften entschließt, die dezidiert konfessionslos sind, da muss man natürlich noch ein bisschen genauer hinschauen, vielleicht sind Muslime dabei oder weiß der Kuckuck, aber eben nicht diesen beiden privilegierten Kirchen dazu zu gehören, das sind die größten gesellschaftlichen Gruppen und deswegen kann man diese Privilegien, die man da schon jahrelang als christliche Kirche genießt, die sind dann aus unserer Sicht mit Recht wirklich zu hinterfragen. Was ganz banal ist, Sie persönlich glauben, was Sie persönlich wollen. So sollte das ja mal gemeint. Dazu gehört aber auch, dass man zum Beispiel die Kinder in der Schule nicht mit Kreuzen und mit entsprechenden Bibelkursen und was weiß ich was alles im Kleinkinderalter schon und danach im Grundschulalter missioniert, bis hinterher ein katholischer und evangelischer Christ rauskommt, sondern im Normalfall wird man sagen, man hat vielleicht einen Ethikunterricht für alle oder Lebenskundeunterricht und dann können die Kinder, mit 14 ist man ja in Deutschland religionsmündig, sich entscheiden, ob sie ein Bekenntnis oder einen Glauben haben wollen oder eben nicht. Aber als ungläubiger Mensch empfinden sie das immer wieder, dass sie tatsächlich von diesem Glauben, von diesen Religionen, also wirklich bedrängt, bevorteilt, was weiß ich was, werden und obendrein als Steuerzahler ja tatsächlich, was ich vorher erzählt habe, dass wir als nichtgläubiger Steuerzahler ja alles mitfinanzieren. Und auch meine Steuern wieder den Erzbischof von München und Freising als Gehalt gezahlt werden. Und dann braucht man sich ja nicht wundern. Da bin ich halt persönlich und sehr viele von uns nicht einverstanden.
Ganz kurz noch, was mich auch noch interessieren würde, wie viele Mitglieder habt ihr denn? Ich weiß jetzt nicht, BFG München, beziehungsweise in ganz Bayern.
Also das ist der BFG München, das sind Zahlen, also ordentliche Mitglieder sind das um die 1000, knapp über 1000. Es gibt bei uns eine sogenannte Solidar-Mitgliedschaft. Das sind Leute, die über geringes Einkommen oder gar kein Einkommen verfügen. Die können sich mit unseren Zielen solidarisch erklären. Das sind dann nochmal so 500, 600. Dann für ganz Bayern sind es, die BFGs zusammengenommen, sind es ca. 5.000 bis 6.000 in Bayern.